ARD.
Ich habe im Laufe der Jahre auch gemerkt, dass es nicht leichter wird, dass es schwerer wird. Wir leben in einer Situation, wo alles von Misstrauen überschattet ist und von dieser unsäglichen Ungewissheit.
Und jetzt kommt das Tragische an solchen Fällen, dass du eigentlich mit dem gut gedachten und gut gemeinten und richtig abgehandelten Suche eigentlich den späteren, dann erst klar werdenden Tatort zerstört hast.
Die Angehörigen müssen ja mit einem Trauma leben. Und diese Ungewissheit, was ist aus Inga geworden, jedes Jahr jährt sich ihr Geburtstag. Und sie denken auch als Geschwisterteil, ich möchte es mir nicht vorstellen, darüber nach, wo ist Inga? Ja, und dann der 2. Mai, das ist doch für jeden irgendwie belastend.
Vor 10 Jahren ist die damals 5-jährige Inga bei einem Familienausflug spurlos verschwunden. Trotz groß angelegter Suche wurde sie nie gefunden. Lange ist man von einem tragischen Unglück ausgegangen, aber je mehr Zeit verging, desto größer wurden die Zweifel. Wurde wirklich am richtigen Ort gesucht? Wurden Spuren übersehen oder sogar zerstört? Und haben persönliche Verbindungen innerhalb der Ermittlungsbehörden eine unabhängige Aufklärung erschwert? Im Exactly Cold Case, der Fall Inga Gericke, und innerhalb einer Schwerpunktwoche anlässlich des 10-jährigen Verschwindens rekonstruiert Nadja Malak gemeinsam mit weiteren KollegInnen vom MDR, was damals passiert ist und welche offenen Fragen noch immer im Raum stehen. Wie arbeitet man sich durch tausende Ermittlungsakten? Was sagen sie über den Umgang mit Cold Cases? Und wie geht man als Journalistin damit um, wenn man den Eindruck gewinnt, es hätte vielleicht anders laufen können? Darüber spreche ich jetzt mit Nadja Malak. Herzlich willkommen bei MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Esther Stefan, schön, dass Sie zuhören. Und hallo Nadja.
Hallo Esther, schön, dass ich da sein darf.
Ich habe diesen Film gesehen und habe dann gedacht, dass Kinder verschwinden, das passiert ja tragischerweise immer wieder mal. Und du beschäftigst dich beruflich mit Kriminalfällen. Was hat denn der Fall Inga Gericke für dich so besonders gemacht? Also was ist daran anders, dass du gedacht hast, da muss ich nochmal aufrollen?
Naja, es hat wirklich vor 10 Jahren angefangen. Ich habe im Herbst vor 10 Jahren einen Film gemacht, der hieß Vermisst, wenn Menschen verschwinden. Und da habe ich mich diesem vermissten Thema gewendet. Und Kinder verschwinden ja total oft, öfter als wir es wahrnehmen sogar. Aber die werden dann auch sehr schnell wieder gefunden. Und wir haben das damals aufgedröselt, uns aber auch diesem Fall Inga damals schon gewidmet, weil zu dem Zeitpunkt war sie schon ein halbes Jahr verschwunden. Und ab dem Zeitpunkt habe ich diesen Fall einfach immer wieder beobachtet und auch immer wieder mich ein bisschen reingekniet. Zum 5-Jahrestag bin ich dann wieder etwas tiefer eingestiegen. Und es war wirklich so, dass es dann einfach Gerüchte gab. Es hieß immer, es gibt Ermittlungsfehler, da liefen Sachen nicht sauber. Aber außer, dass ein Anwalt sowas mal sagt, kriegst du das nicht fest. Und es reicht natürlich nicht. Und das Spannende jetzt war, dass wir an die Ermittlungsakten rangekommen sind. Die wurden uns zugespielt und da hatten wir nun mal wirklich was in der Hand und konnten wirklich sagen, jetzt können wir mal selber überprüfen, ob diese Gerüchte, die da in der Welt rumschwirren, so stimmen.
Stell mir vor, dass es da nach 10 Jahren unheimlich viel gibt. Wo fängt man da an?
Naja, es sind ungefähr 44.000 Seiten Ermittlungsakte. Das erschlägt einen erstmal, da muss man erstmal auch so ein bisschen das System verstehen, wie Akten aufgebaut sind. Es gibt eine Hauptakte, es gibt Spurenakten, es gibt Zwischenberichte. Und dann fängt man an, sich da so ein bisschen einzulesen. Zwischenbericht ist immer ein guter Einstieg, die Hauptakte, aber die Spurenakten sind eigentlich das, wo die Sachen drinstehen. Und dann haben wir aber, weil wir ja wussten, ein paar Punkte gibt es, die uns interessieren. Und da haben wir erst mal drauf geguckt.
Was ihr schon wusstet aus den Jahren zuvor, wo ihr immer wieder schon dran
geht. Genau, wo wir immer wieder gehört haben, ist ein Ermittlungsfehler passiert. Und jetzt konnten wir halt gucken, stimmt das? Und ich muss aber auch sagen, weil das wurde ich auch schon gefragt, das ist mir ganz wichtig, du hast so eine Akte als Journalist, aber es ist nicht meine Aufgabe. Und so haben wir das auch nie im Team gesehen, dass wir jetzt den Fall lösen oder den 9 Verdächtigen finden. Weder haben wir die Möglichkeit dazu, noch haben wir den kriminalistischen Hintergrund, sondern unsere Aufgabe und unser Ansatz war wirklich zu gucken, sind da Fehler passiert, sind da Missstände passiert, um denen nachzugehen.
Lass uns mal vielleicht ganz vorne anfangen. Vor 10 Jahren ist Inga verschwunden. Was ist damals an diesem 2. Mai 2015 passiert?
Es war ein Samstag. Es war so, dass die Familie Gericke sich mit zwei befreundeten Familien getroffen hat. Es gab eine Konstellation, dass sich die Frau Gericke mit einer ihrer besten Freundinnen, wiederum mit einer dritten Familie, die auf dem Wilhelmshof lebt und arbeitet, befreundet ist. Und da sie relativ weit auseinander lebten, hat man da gesagt, okay, lass uns auf dem Wilhelmshof treffen. So ein Treffen gab es schon mal ein paar Jahre zuvor. Und so wurde das eben geplant, dass man dann eben an diesem Samstag sich trifft.
Diese entscheidenden Momente, die spielen sich ja alle auf dem Wilhelmshof in Stendal ab. Vielleicht kannst du uns da einmal mit hinnehmen, was ist das für ein Ort?
Ja, wir waren an einem sonnigen Tag Anfang April dieses Jahres auf dem Wilhelmshof und haben uns das dort alles mal angeguckt. Man muss sich vorstellen, das ist so eine Zufahrtsstraße, da fährt man rein, anders kommt man da auch mit dem Auto, zumindest über einer öffentlichen Straße gar nicht ran. Dann siehst du erstmal links eine Pferdekoppel, ein Stückchen weiter rechts grasen zwei Esel. Es gibt da noch mehrere Stallungen. Das ist so ein kleiner Weiler, kann ich jetzt mal so sagen, so ein Minidorf mit mehreren Häusern. Und das alles ist diese Einrichtung der Diakonie Wilhelmshof. Und in den verschiedenen Häusern vorne ist die Cafeteria, manche Häuser ist eine Werkstatt, Töpfer, was auch immer. Es gibt Wohnhäuser, es gibt Häuser für die Mitarbeiter, die dort leben. Es ist so ein kleiner Ort, der sehr hübsch ist. Es gibt einen Spielplatz, dann eben einen Sportplatz, wo Fußball gespielt wird, einen Reitplatz. Es ist wirklich ein sehr ruhiger, schöner Ort. Es leben dort geistig behinderte Menschen und suchtkranke Menschen gemeinsam mit ihren Betreuern. Und es ist schon so, dass du, also auch als wir dort waren, lief dann ein Kind da halt ganz allein durch die Gegend. Es ist ja auch
sehr idyllisch.
Es ist auch sehr idyllisch. Du kannst einfach auch Kinder dort einfach frei, in Anführungszeichen, laufen lassen, weil es fahren da einfach keine Autos rum. Die Autos parken in der Regel auf dem Parkplatz vorne. Und dieser kleine Ort, der nicht groß ist, also wir reden hier von Entfernungen, zum Beispiel vom Wohnhaus der Gastgeberfamilie zum Grillplatz, das sind vielleicht 70 Meter oder so. Aber dann auch alles sehr grün. Du siehst jetzt nicht wahnsinnig weit, weil da zwischen ein Baum ist und Sträucher und alles sehr grün und sehr idyllisch. Man ist dann vormittags losgefahren, es gab Mittagessen, es gab Kaffee und Kuchen, es war ein schönes Wetter, es gab eine lange Tafel draußen vorm Haus, wo man schön sitzen konnte. Die Kinder konnten spielen und rumtoben und man hat dann gemeinsam am Nachmittag Fußball gespielt. Da kamen auch noch andere Leute aus dem Wilhelmshof hinzu. Nach dem Fußballspiel gab's ein Eis. Da gibt es noch ein ganz schönes Foto von Inga, wie sie da mit ihrer Mama sitzt und ihrer Schwester und das Eis lutscht. Und dann war eigentlich geplant, dass die Familie am Nachmittag zurückfährt. Sie wurden dann aber gefragt, ob sie nicht noch länger bleiben wollen. Die beiden anderen Familien haben eben geplant, abends nochmal zu grillen und eine Feuerschale anzuwerfen. Und die Familie Gericke hat ganz spontan entschieden, ja, wir bleiben noch. Gefällt uns, es ist schön, die Kinder haben Spaß. Beide weiteren Familien hatten ja auch Kinder, sodass die sich alle sehr gut miteinander verstanden haben. So wurde dann entschieden, die Familie bleibt noch zum Abendessen. Und es war dann so, dass Inga gemeinsam mit ihrer Schwester und zwei Erwachsenen die Spielsachen, die sie so am Nachmittag benutzt haben, zurückgebracht haben und sind dann nochmal über den Hof gelaufen, haben nochmal Tiere angeguckt, sind dann zurück in das Haus der Gastfamilie und haben dann geholfen, Sachen zum Grillplatz zu tragen. Die beiden Schwestern hatten Wasserflaschen und die beiden Männer haben die Grillschale getragen, die sie geholt haben. Zu dem Zeitpunkt waren andere Kinder der Familien auch schon auf diesem Grillplatz. Die haben Feuerholz, das an der Seite lag, dann geholt, um in die Grillschale zu legen. Das Feuer wurde angemacht. Und das ist so der Zeitpunkt, wo sie verliert, wo Inga ist. Mhm. Und dann war sie weg und irgendwann fiel der Mutter auf, na, wo ist denn eigentlich Inga? Und sie hat dann gefragt und dann ist man gucken gegangen, wo Inga ist und dann stellte man fest, Inga ist weg.
Wieso ist das so schwierig, das zu rekonstruieren? Ich stelle mir vor, dass da ja relativ viele Erwachsene, das klang jetzt aus deiner Schilderung so, ja relativ viele Menschen da gewesen sind. Da ließe sich ja theoretisch ein ganz gutes Bild zusammenbauen.
Naja, also grundsätzlich ist das so schwierig, weil wir ja nie genau auf die Uhr schauen. Also du gehst irgendwo hin, siehst irgendwelche Leute, die du kennst, die du vielleicht grüßt, aber du kannst nicht mehr sagen, wann das genau war.
Aber zu Festen wahrscheinlich.
Genau. Und da war halt eine Situation, dass die Kinder unterwegs waren und sie halt auch mit sich selbst beschäftigt waren. Ingas Schwester saß auf so einem Übungsmetallpferd und da verlierst du einfach jemanden mal aus dem Auge. Und es war ja natürlich keine Überwachung in einer Form, dass du das irgendwie nachvollziehen konntest. Ich kann es nicht anders erklären. Es war einfach so, Inga war dann weg. Und letztlich ist es dann so gewesen, die haben Tage später erst manche befragt. Ganz viele Bewohner wurden nicht befragt, weil sie glaubten, sie sind eigentlich geistig so eingeschränkt, dass sie das gar nicht sagen können. Und natürlich, die Zeit schwindet. Und in der Zeit, die vergeht, vergisst du auch. Und du kannst das dann nicht mehr zuordnen. Und teilweise wurden die Leute erst 3, 4, 5 Tage später befragt. Und das natürlich viel, viel, viel zu spät ist, wenn sie wirklich was wissen, um es dann noch einordnen zu können.
Wenn ich überlege, meinen letzten Samstag zu rekonstruieren, fällt mir das jetzt auch schwer, das auf die Minute genau zu sagen, was habe ich wann gemacht.
Ne? Genau, das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Nehmen wir vor 3 Tagen. Was hat jemand vor 3 Tagen gemacht? Wen hat er wann gesehen? Mhm. Und das ist natürlich irre, irre schwierig. Und da war auch so der erste Punkt, wo wir gemerkt haben, da läuft schon ein bisschen was schief möglicherweise bei der Polizeiarbeit.
Du hast es gerade schon gesagt, nachdem bemerkt wurde, dass Inga fehlt, hat man erstmal den Wald durchsucht und ihr habt auch festgestellt, man hätte vielleicht erstmal die Leute befragen sollen, oder? Also
lass uns
einmal, ist es ja in dem Moment auch nicht, genau.
Lass uns einmal zu dem Punkt gehen, der ganz wesentlich ist. Und das ist der einzige Punkt, der wirklich fix ist. Das ist 20.13 Uhr. Mhm. Da wurde nämlich die Polizei angerufen und Inga als vermisst gemeldet. Es gibt auch andere Fixpunkte, die da vorliegen, die man rekonstruieren konnte anhand von Fotos, die die Familien gemacht haben. Aber dieser wichtige Zeitpunkt, 20.13 Uhr, Anruf bei der Polizei. Und irgendwann davor ist Inga verschwunden, etwa eine Stunde, anderthalb Stunden davor. Ermittler haben das dann an einem Fenster rekonstruiert, einen Zeitraum, das kann man aber so nicht nachvollziehen. Und es war dann so, dass, wie ich schon geschildert hatte, dass man gemerkt hat, Inga ist nicht da und sofort ist halt die Mutter losgelaufen und sofort sind die Kinder losgelaufen, aber halt relativ planlos. Der Wald ist zwar dicht, aber theoretisch kannst du über die großen Waldwege, haben wir gesehen, mit dem Auto ranfahren. Also eigentlich kann man auch durch den Wilhelmshof durchfahren. Inga war am Nachmittag einmal so ein bisschen ausgebüxt und Richtung Wald gelaufen, da ist die Mama gleich hinterher und hat sie zurückgeholt. Und das war wahrscheinlich auch ihr Impuls, in den Wald reinzulaufen und dort erstmal zu suchen. Und Ingas Vater hat im Wald gesucht und alle haben sich irgendwie beteiligt. Und nachdem dann eben nach einer Weile Inga nicht gefunden wurde, und das ist eben 20.13 Uhr, wurde dann die Polizei gerufen. Die kam unglaublich schnell. Da muss man sagen, dass die auch wirklich sofort die Situation umrissen haben und klar, da ist ein Kind weg. Bei so einem Kind im Alter von 5 Jahren sagt die Polizei Gefahrenverzug. Das heißt, man kann sehr schnell sehr große Mengen an Einsatzkräften und Einsatzmitteln zusammenziehen. Das wurde gemacht. Es ist noch in der Nacht ein Hubschrauber geflogen. Die Feuerwehr kam dazu. Noch in der Nacht ist ein Teich ausgepumpt worden. Also da hat man wirklich in dem Punkt Suche nach einem Kind, das vermisst ist, alles gemacht, was man zu dem Zeitpunkt machen kann. Das muss man ganz klar sagen. Die haben dort wirklich das sogenannte große Besteck aufgefahren. Ein Punkt, den wir in den Akten gefunden haben, das fand ich total spannend, dass es in Funkprotokollen, die ich gesehen habe, eine Meldung gab, die Kinder waren im Wald Holz suchen. Mhm. Diese Funkmeldung gab es. Und meine Vermutung ist es, dass daraufhin sich die Ermittlungen und die Suche Wald, Kinder, Holz. Und es wurde ja dann auch immer in den folgenden Tagen vom Pressesprecher gesagt, die Kinder waren im Wald Holz suchen. Wir wissen aber, die Kinder waren nicht im Wald Holz suchen. Definitiv nicht, weil das Holz lag schon bereit. Mhm. Ich habe dann bei der Polizei angefragt, kann man denn nachvollziehen, es gibt Nummerncodes an solchen Funksprüchen, wer diesen Funkspruch abgegeben hat. Und dann zu rekonstruieren eventuell, wer hat denn das jemandem gesagt? Vielleicht ist das ein Rechercheansatz oder Ermittlungsansatz für die Polizei. Auf diese Frage habe ich leider nie eine Antwort gekriegt. Aber vielleicht war das der Punkt, weswegen diese ganzen Einsatzkräfte und diese ganzen Einsatzmaßnahmen auf den Wald gingen.
Hm. Und dann wahrscheinlich erstmal geguckt wurde, okay, hat sich Inga da vielleicht verletzt, ist da jetzt im Wald, findet vielleicht nicht mehr nach Hause.
In den Wald gelaufen, verletzt, in eine Grube gefallen, in den Teich gefallen. Genau, das war der Ansatz. Die haben wirklich, das hat uns die Mama erzählt, diesen Wald dann irgendwie auch in Planquadrate eingeteilt und das alles systematisch durchsucht. Was aber nicht passiert ist, war eine systematische Durchsuchung des Wilhelmshofes selbst.
Wann entscheidet denn dann die Polizei, okay, vielleicht ist Inga gar nicht in den Wald gelaufen, hat sich da verlaufen oder verletzt, sondern womöglich ist dieser Vermisstenfall eigentlich auch ein Verbrechen?
Naja, idealerweise ermittelt die Polizei sofort auch in diese Richtung.
Parallel dann?
Parallel dazu, genau.
Okay.
Parallel dazu, das sind ja auch unterschiedliche Polizeieinheiten. Einmal hast du die Bereitschaftspolizei, die Schutzpolizei, die diesen Einsatz leitet, der Einsatzleiter Polizei. Dann hast du aber gleichzeitig natürlich die Kripo, die Kriminalpolizei, die man da hinzuzieht und die natürlich dann anders auch befragt, auch eine andere Erfahrung hat. Also vielleicht ein junger Bereitschaftspolizist, der jetzt die Aufgabe kriegt, frag mal nach, wo ist Inga, was schon auch grundsätzlich die falsche Fragestellung ist. Das ist aber nicht geschehen. Das ist nicht geschehen, sondern die Kripo wurde erst nach dem Wochenende dazu geholt, ab Montag.
Das hätte schon früher passieren sollen.
Idealerweise in anderen Bundesländern ist es so, dass eigentlich von Anfang an auch Kripo mit dazugezogen wird. Ich weiß nicht, ob sich die sachsen-anhaltische Polizei ihre Einsatzvorgaben jetzt dahingehend geändert haben. Aber idealerweise sollte parallel direkt dazu auch in diese Richtung ermittelt werden, um da einfach auch nichts zu verlieren.
Gesucht wurde auch mit Hunden, mit sogenannten Mantrailern. Über die haben wir hier vor einem Jahr schon mal ziemlich ausführlich gesprochen, auch über den Fall Inga in dem Fall. Und warum der Einsatz von Mantrailern vielleicht auch kritisch ist, wir verlinken die Folge auf jeden Fall nochmal. Aber vielleicht kannst du hier nochmal kurz zusammenfassen, wie diese Hunde, die Mantrailer im Fall Inga zum Einsatz gekommen sind.
Ich muss da jetzt nochmal eine Lanze brechen für Suchhunde an der Stelle. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ganz viele Leute schreiben auch immer wieder und kritisieren uns da in unserer Berichterstattung. Hunde waren von Anfang an im Einsatz, ich glaube sogar schon in der ersten Nacht, richtig wichtig, weil da ist die Möglichkeit, eine Spur zu finden. Und Hunde waren auch in den Folgetagen im Einsatz.
Weil die Spur noch frisch
ist. Weil die Spur noch frisch ist. Und es war richtig und wichtig, dass dort Hunde dazugezogen worden sind. Worüber wir sprechen und was wir kritisch sehen, sind Einsätze von Hunden Wochen und Monate später, weil eine Geruchsspur sich gar nicht so lange halten kann. Und kein seriöser Suchhundeführer oder Personensuchhundeführer würde nach 3 Wochen sagen, ja, mein Hund kann erst die Spur noch finden. Das geht einfach nicht. Das sind chemische Prozesse, Regen, Wind, es verweht. Aber der Punkt war, dass dann, wie auch immer, das sehen wir nicht anhand der Akten, plötzlich eine private Mantrailer-Führerin aus Nordrhein-Westfalen ins Gespräch kam und wir sehen in den Akten, dass dort Abstimmungen getroffen werden, wann, wo, wie gesucht wird. Das früheste war, glaube ich, 3 Wochen nach dem Verschwinden von Inga das erste Mal mit ihren Hunden gelaufen ist und dann gesagt hat, meine Hunde riechen definitiv Ingas Spur. Und Inga soll dann erstmal nach Süden gelaufen sein. Das ist diese Zufahrtsstraße zum Wilhelmshof und dann in den nächsten Ort rein. Anhand der GPS-Daten wurde das also dann verbildlicht, wie die gelaufen ist. Und letztlich sind die da irgendwie im Kreis gelaufen. Also das war wirklich so ein Kreis. Die Spuren haben sich gekreuzt. Und ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, wenn ein 5-jähriges Kind abends alleine in diese Auffahrt gelaufen wäre, wo ja dann ab 8:30 die Einsatzkräfte eingefahren sind, die hätte man gesehen. Die wäre ja gar nicht so weit gekommen. Man hätte die auch im nächsten Ort gesehen, da ein kleines Kind alleine rumlaufen. Und dann läuft sie auch noch im Kreis. Also die Theorie war, was sie ja dann auch gesagt hat, diese Hundeführerin, Inga sei mit dem Auto weggebracht worden. Aber ganz ehrlich, welcher Entführer fährt paar Kilometer vom Entführungsort mit seinem Opfer im Auto dann nochmal im Kreis? Das macht alles so keinen Sinn, aber es wurde so hingenommen und sie durfte dann auch in den Wochen und Monaten später weitersuchen. Und die Strecke, die sie dann vollzogen hat, war vom Wilhelmshof erst Richtung Potsdam, dann Richtung Leipzig, Richtung Dresden. Und dann wurde erstmal an der Grenze Stopp gemacht. Dann gab es einen Antrag auf Rechtshilfeersuchung, heißt das. Nämlich brauche ich ja, wenn ich im Ausland ermitteln will, kann ja nicht einfach ins Ausland fahren und dort ermitteln, sondern das übernimmt dann die Polizei des Landes. Und da muss man eine Rechtshilfeersuchung stellen. Und das hat die Staatsanwältin erstmal abgelehnt, hat gesagt, nee, liebe Leute, ich glaube da nicht dran, das kann nicht funktionieren. Die hat es in einem sehr langen Schriftstück geschrieben, Wind, Wetter, da sind keine Geruchsspuren mehr da, hat es erstmal untersagt. Was wir dann weitersehen in den Akten ist, dass keine 2 Wochen später die Hunde doch durch Tschechien gelaufen sind. Die Staatsanwaltschaft hat es uns dann so erklärt, dass die ermittelnde Staatsanwältin dann im Urlaub war und eine Sachbearbeiterin das dann doch befürwortet hat.
Okay.
So viel dazu. Die Spur verließ sie dann über Tschechien durch Prag durch zur österreichischen Grenze. Das sind über 800 Kilometer.
Mhm.
Und wir vermuten nicht ohne Grund, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse von mir, aber die Hundeführerin sagt immer wieder, ich weiß von nichts, ich kenne keine Akten, ich weiß von nichts. Das kann ich so nicht glauben, weil sie ja Gespräche führt auch. Sie muss ja ganz viele Sachen erfragen, ob es überhaupt möglich ist zu suchen, wo macht es Sinn anzusetzen und, und. Wir wissen aus den Akten, dass es eine Person gab, die auf dem Wilhelmshof war, deren Alibi nicht ganz sauber war.
Mhm.
In der Form, dass man nicht verifizieren konnte damals, ob er wirklich zu dem Zeitpunkt bei Bewohnern zum Essen war. Das war ein älteres Ehepaar, die auch erst viel, viel später befragt worden sind. Und die konnten sich halt nicht mehr dran erinnern, ob der junge Mann an dem Abend genau bei ihnen war. Und dann gab es irgendwas zum Essen. Er sagt, ja, das machen wir aber total oft. Das kann ich Ihnen nicht sagen, ob das genau auch an diesem Samstag so war. Deswegen war also dieses Alibi etwas zwielichtig beziehungsweise nicht vorhanden. Und dieser junge Mann, diese Person, hatte eine Verbindung nach Österreich. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, das können sich unsere Hörerinnen und Hörer da selbst einen Gedanken machen, aber das ist das, was wir in den Akten sehen.
Aber ganz kurz, nach Österreich heißt, dass die Hunde dann doch recht gehabt haben sollten, wenn sie nach Österreich gelaufen sind?
Das ist eine gute Frage, die du stellst, Esther. Für die Ermittler schien es ja so. Ich habe ja zu diesem Thema Mantrailing wahnsinnig intensiv recherchiert und auch mit vielen Experten gesprochen, unter anderem mit einem Gutachter in einem ganz anderen Verfahren, bei dem es so ähnlich war, der aber zum Beispiel auch herausgefunden hat, dass all die Infos, die sie brauchte, um zum Täter zu finden, bereits in der Presse vorhanden waren. Mhm. Und ein anderer Gutachter, der Professor Goss vom Helmholtz-Institut in Leipzig, das ist ein Umweltchemiker, der sich halt intensiv mit Gerüche und Mantrailing beschäftigt, sagt halt auch, was er immer sieht, da er auch sehr oft vor Gericht als Gutachter auftritt, ist, dass gerne diese These der Ermittler bestätigt wird. Und das tut natürlich jedem Ermittler gut, wenn er so eine These im Raum wirft, sagt, wir haben da einen verdächtigen Mensch. Und dann geht genau da die Spur hin. Die freuen sich dann natürlich und knien sich besonders auch nochmal in diese Ermittlungsspur rein. Das ist ja dann auch geschehen. Es sind ja intensive Ermittlungen durch die österreichische Polizei vor Ort durchgeführt worden. Und dann gab es noch einen anderen Link, da müssen wir jetzt auch ein bisschen ausholen. Das ist eine Spur nach einem Ort namens Silz. Das kam zustande, da hat sich ein Pfarrer im Sommer bei der Polizei gemeldet und gesagt, bei ihm war jemand und hat die Beichte abgelegt. Es gilt zwar das Beichtgeheimnis, er möchte aber trotzdem sagen, dass diese Person ihm gesagt hat, Inga lebe und Inga lebe in einem Ort namens Silz. Und was dann die Polizei gemacht hat, war zu gucken, wo gibt's denn Silz? S-I-L-Z in dem Fall. Also der Pfarrer hat es nur gehört, der wusste nicht, wie sich der Ort schreibt. Und sie haben einen Silz in Tirol gefunden. Und da haben sie die Hundeführerin auch hingeschickt.
Okay.
Und rat mal, was die herausgefunden hat oder was die Hunde gemacht haben.
Die haben wahrscheinlich sich gefreut, in Silz zu sein, in Tirol.
Und natürlich haben sie dort auch definitiv die Spur von Inga gefunden. Es gab aber auch einen Silz in der Nähe von Mecklenburg-Vorpommern. Dort gab es keine Spur von Inga, laut der Hundeführerin.
Okay.
Wir haben da aber auch in den Akten gefunden einen Hinweis von dem Zeugen, der gesagt hat, ich habe mir das mal angeguckt. Da ist mir aufgefallen, da in der Nähe gibt es ein Diakoniewerk, mit dem wir zusammenarbeiten. Und was wir dann in den Akten gefunden haben, war, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo Inga verschwunden ist, als Gast eine Person da war, der aus diesem Diakoniewerk kam.
Oh.
Der ist aber nach einer ersten Befragung schon ausgeschlossen worden, okay, ist möglicher Täter. Wo wir auch sagen, hätte man da nicht nochmal nachgehen müssen, hätte man da nicht auch nochmal ein bisschen tiefer recherchieren sollen oder ermitteln sollen, was so nicht geschehen ist. Es gab auch grobe Ermittlungen in anderen Orten namens Silz. Aber auch da sage ich, die Polizei hat, das hat uns die Staatsanwaltschaft nochmal bestätigt, 7 Orte gefunden, die so klingen. Wir haben mal ein kurzes Brainstorming gemacht. Sylt. War ja nur phonetisch.
Ähnlich.
Genau, wir sind mal ganz schnell auf 11 Orte gekommen im deutschsprachigen Raum. Ob es zielführend war oder gewesen wäre, können wir nicht sagen. So mein Bauchgefühl sagt halt auch immer so ein Pfarrer, dessen Beichtgeheimnis ja sehr, sehr, sehr hoch hängt, genauso hoch wie Arztgeheimnis oder bei Anwälten, dass die auch nicht sagen dürfen, macht es ja nicht ohne Grund, sich doch bei der Polizei zu melden.
Noch so ein Punkt, über den ihr gestolpert seid, das war die fachliche Eignung einer Gutachterin. Es wird eine Psychologin beauftragt, die sollte ein Gutachten schreiben. Was für ein Gutachten?
Also das war genau immer eines dieser Punkte, die auch von Anwälten immer angebracht worden sind, dieses Gutachten und diese Psychologin, das sei Vetternwirtschaft. Wichtig ist nämlich in dem Zusammenhang, dass sie später den Ermittlungsleiter geheiratet hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und mutmaßlich zu dieser Zeit auch schon zumindest angebandelt hat mit dem Ermittlungsleiter. Das haben wir auch bei der Staatsanwaltschaft nochmal abgefragt. Also die Staatsanwaltschaft sagte uns, und das würde ich gerne zitieren, dass die Psychologin beauftragt werden soll, neben dem kognitiven Interview auch eine psychologische Fallanalyse zu erstellen. Was wir dann aber gefunden haben, war keine psychologische Fallanalyse, sondern eine sogenannte Tathergangsanalyse.
Okay, das heißt, normalerweise würde geguckt, wie war Inga so drauf? Hat die das öfter gemacht? Also wäre das ein psychologisches Gutachten?
Das kann ich dir nicht sagen, weil es gab auch keine konkrete Aufgabenbeschreibung dafür. Das ist wohl so entstanden, angeblich hätte auch nicht spätere Ehemann sie beauftragt, sondern man wäre so im Gespräch auf sie gekommen, weil sie einen Vortrag an der Polizeihochschule in Aschersleben gehalten hat. Aber keiner konnte mir sagen, was das denn für ein Vortrag war, den sie dort gehalten hat. Nun, eine Tathergangsanalyse ist ein Teil in der operativen Fallanalyse der Polizei. Es gibt ja Spezialisten bei der Polizei, sind operative Fallanalytiker, die werden dazu ausgebildet, also sind erstmal Polizisten und werden dann nochmal so, ich glaube, 5 Jahre dauert dann diese Zusatzausbildung zur OFA. Und die erstellen dann als einen Teil bei einer Fallanalyse ein Opferbild, was du jetzt angedeutet hast, was ja auch ganz wichtig ist, das sehe ich aber auch in den Akten. Das hat auch die OFA schon direkt gemacht. Die OFA war ja auch eingebunden am Anfang, die OFA Sachsen-Anhalt mit Unterstützung der OFA aus Nordrhein-Westfalen. Die haben eben damals schon eine operative Fallanalyse gemacht und eine Unterstützung der Ermittlungen damals gilt. Und da war eben schon auch ein Teil drinnen. Was war Inga für ein Mensch? War die forsch? War die zurückhaltend? Ging die auf Leute zu? Neigte die dazu, wegzurennen? Und solche Sachen wurde da schon abgefragt. Die Tathergangsanalyse ist eine Analyse, wie ist eine Tat abgelaufen? Was ist geschehen? Aus vielen objektiven Sachen, die da zusammengezogen werden, forensische Spuren beim Morden, die Obduktion. Und das ist immer ein Team von Polizisten und von operativen Fallanalytikern, die das sich zusammensetzen und die dann eben so eine Tathergangsanalyse erstellen. Diese Psychologin hat alleine eine Tathergangsanalyse erstellt und hat eine Person in einem kognitiven Interview befragt und dann noch 2 oder 3 Personen sich nochmal genauer anschauen sollen. Und anhand dessen hat sie dann eine Fallanalyse erstellt, was schon total eng gegriffen ist, weil eine Fallanalyse soll natürlich ergebnisoffen sein und eben nicht schon fokussiert auf 3 Personen oder so, die aus irgendeinem Grund die Ermittler für interessant halten. Das ist alles einfach ungut. Und es ist alles einfach nicht sauber. Ich kann auch mich fachlich nicht dazu äußern, weil ich einfach keine Expertin bin. Ich kann mich nur quantitativ dazu äußern. Diese ganze Analyse hat 21 Seiten inklusive Gliederung, Vorwort, Methode und die letzten, weiß ich nicht, 6 Seiten sind dann nochmal Grafiken oder ähnliches. Also quantitativ nicht besonders deep. Und das hat ein Geschmäckle. Aber da ist auch so von Seiten Polizei und Staatsanwaltschaft, die Polizei hat sich bei uns gar nicht geäußert, die Polizeiständer, sondern nur die zuständige Staatsanwaltschaft, die das natürlich von sich weist.
Wenn du sagst, es hat ein Geschmäckle, du hast gesagt, es steht auch Vetternwirtschaft im Raum, wird zumindest auch von außerhalb schon auch so gesehen. Sagt das was über die Prioritäten der Ermittlungsarbeit?
Natürlich sagt es was über die Prioritäten der Ermittlungsarbeit. In dem Moment, auch in dem ich ja schon sage, guck dir mal bitte diese 3 Personen an, gebe ich ja schon was vor. Und natürlich geht das ja natürlich dann auch schon in eine gewisse Ermittlungsrichtung. Und zumindest unbewusst findet ja dann die Fokussierung der Ermittler auch statt. Und es ist eben nicht dieses Wir ermitteln in alle Richtungen. Dafür waren das einfach auch viel zu wenig Ermittler, um diese 150 Personen, die zu dem Zeitpunkt auf dem Wilhelmshof waren, alle abzulenken. Und ich glaube schon, dass dadurch Ermittlungsrichtungen vorgegeben worden sind.
Du hast ganz am Anfang gesagt, ihr seid ja keine Detektive. Ihr habt jetzt nicht zum Ziel, diesen Fall zu lösen. Deswegen stelle ich mir das auch herausfordernd vor für die eigene Position, wenn ich dann so ein Gutachten sehe und selber merke, als nicht fachlich ausgebildete Person, da stimmt was nicht.
Ich habe ja nicht alleine recherchiert, sondern wir waren zu dritt. Lars Frohmüller und vor allen Dingen Katharina Gebauer und ich haben uns da in die Akten gekniet zu dritt. Und wenn du dann sowas siehst, hinterfragst du dich und hinterfragst du einfach das, was auch liegt. Und du nimmst natürlich erstmal deinen normalen Menschenverstand und denkst, irgendwie kann das jetzt irgendwie gut sein. Natürlich sprichst du dann auch nochmal mit Leuten im Hintergrund und fragst, ist es denn so richtig? Ich habe einfach mich schon intensiv auch mit der operativen Fallanalyse beschäftigt. Deswegen habe ich da auch ein bisschen mehr Ahnung, in Anführungszeichen. Du freust dich und du siehst das einfach auch als Bestätigung an. Aber du musst es natürlich dann auch immer trotzdem nochmal verifizieren. Und da ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt super gefreut haben, weil wir was bestätigt bekommen haben. Wir haben viele Sachen bestätigt bekommen, aber wir hätten auch noch viel mehr erzählen können. Und wir haben versucht dann eben auch gemeinsam auch mit unseren Hausjuristen das auch auf saubere Füße zu stellen. Können wir das behaupten? Wie gehen wir damit um? Es ist so, Ermittlungsakten zu haben, ist natürlich auch eine heikle Geschichte. Wir befinden uns in einem laufenden Ermittlungsverfahren und eigentlich dürfen wir die gar nicht haben. Müssen wir an der Stelle auch nochmal so erklären. Aber wenn wir sie haben, dürfen wir natürlich dann auch damit umgehen. Aber auch das muss natürlich immer auf juristisch sauberem Boden sein. Und da waren viele, viele Gespräche auch mit unseren Hausjuristen notwendig, um dann einfach zu wissen, was können wir dann später auch erzählen und wie können wir es dann auch erzählen.
Wir haben noch gar nicht über die Familie gesprochen. Weißt du, wie es denen geht?
Ja, weiß ich. Ich hatte und habe immer noch intensiven Kontakt mit dem Papa vor allen Dingen. Lars Frohmüller konnte vor 2 Jahren die Mutter interviewen. Denen geht es nicht gut. Zur grundsätzlichen Einordnung, ob das Verschwinden von Inga brach diese Familie auseinander. Die Eltern sind mittlerweile geschieden. Die gehen da auch offen damit um. Die leben damit, aber ich glaube, das kann man sich einfach auch nicht vorstellen, wie das ist, damit zu leben. Ich habe den Vater jetzt zum 10. Jahrestag getroffen. Da war er Wilhelmshof. Das macht er jedes Jahr. Fährt jedes Jahr dahin. Und dieses Jahr hat er ein gerahmtes Foto Eingang aufgehängt und ist dann eine Runde gelaufen über den Hof. Ich habe ihn da begleitet und war dann eben auch lange auf dem Grillplatz. Dieses Jahr war zum ersten Mal auch ein Bruder von Inga mit dabei. Und ich fand ihn sehr, sehr stark. Also gesundheitlich geht es dem Papa gerade nicht so gut. Dafür war er extrem stark, extrem reflektiert. Und ich glaube, keiner von uns, der nicht sowas erlebt hat, kann sich vorstellen, wie das ist, sein Kind zu verlieren. Also die sind zu 6 hingefahren. Inga hat noch 3 Geschwister. Zu 6 in diesen Ort gefahren und zu 5 weg. Und ich glaube, das können wir nicht nachvollziehen. Das ist einfach wirklich ganz grässlich.
Und wie das auch die Familie belastet, das finde ich, hört man in dem Ton von Viktoria Gericke, von der Mutter, ja auch sehr gut, den ihr im Film habt, aus dem Interview von 2023.
Das fasst die Mutter sehr, sehr gut zusammen, wie es ihr geht.
Ich habe im Laufe der Jahre auch gemerkt, dass es nicht leichter wird, dass es schwerer wird und das Bedürfnis aufzuklären, was mit meinem Kind geschehen ist, das ist ungleich größer noch geworden. Das war schon immer groß, das war schon immer da. Es belastet mich, es belastet meine Kinder, es belastet familiäre Beziehungen, auch Freundschaften. Und ich lebe und auch die, die mit mir leben, wir leben in einer Situation, wo alles von Misstrauen überschattet ist und von dieser unsäglichen Ungewissheit.
Gerade auch so vor dem Hintergrund dieser Mantrailer-Geschichten zum Beispiel sind da ja auch über die Jahre immer neue Hoffnungen geweckt worden, ne? Die dann vielleicht auch enttäuscht wurden, wo immer wieder diese Geschichte aufgewühlt wurde, wo vielleicht auch kein Abschluss stattfinden konnte, weil es eben immer wieder neu eröffnet wurde, ne? Also magst du davon mal erzählen?
Also das war ganz furchtbar. Auch das ist mit einer der größten Vorwürfe, die ich solchen privaten Hundeführerinnen wie der aus Nordrhein-Westfalen mache. Die wissen gar nicht, was sie anstellen mit einer Familie, wenn die sagen, ganz sicher war da Inga. Ganz sicher, definitiv war Inga da. das hat natürlich extreme Hoffnung bei den Eltern hervorgerufen, die da auch dran geglaubt haben, weil alle ja dran geglaubt haben und alle, die gefeiert haben. Das ist ganz schlimm und ganz furchtbar, war das für die Familie, wieder da so zusammen zu sein. Und wieder, da haben sie super viel Hoffnung und stürzen danach umso tiefer ab, wenn sich das wieder nicht bestätigt. Das ist ganz grässlich, was die da erleben müssen damit.
Hat sich auch in der Familie der Blick auf die Ermittler vielleicht verändert über die Zeit?
Ja, es war ja auch die Familie, die dann nochmal wirklich massiv gedrängt hat, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen worden sind. Weil die Ermittlungen wurden auch relativ schnell eingestellt. Also eingestellt heißt nicht, dass nie wieder zu dem Fall ermittelt wird. Aber sie sagten halt zum Zeitpunkt, wir haben keine Ansatzpunkte mehr. Wir haben alles abgearbeitet und wie es kommt, steigen wir wieder ein. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt haben wir nichts mehr zu ermitteln. Und da hat gerade auch die Familie politisch Druck gemacht mit ihren Anwälten, dass sich das ändert. Und es führte ja dann auch dazu, dass die Ermittlungen neu aufgerollt worden sind in einer anderen Dienststelle. Die gingen nach Halle, wurden dort von neuen, frischen, in Anführungszeichen, Ermittlern, sitzen jetzt an der Akte und schauen sich das alles nochmal an.
Okay, das heißt, da ist dann vielleicht trotzdem noch mal Hoffnung, dass dann, wenn da neue Leute dran sitzen, dass sich da vielleicht auch noch mal neue Spuren ergeben oder in den Hinweisen nachgegangen wird, die bis jetzt liegen gelassen wurden?
Es ist zumindest dieser neue Blick drauf, eben der Nicht-Scheuklappenblick, der nicht schon auf gewisse Ermittlungsrichtungen fixierte Blick, der jetzt da drauf ist. Das ist sehr, sehr gut. Kam meines Erachtens viel zu spät. Es gibt Routinen in anderen Bundesländern, wo viel, viel früher neue Ermittler draufschauen, um eben das auch auszuschließen. Es war ja auch so, dass zwei Jahrgänge der Polizeiakademie Niedersachsen sich Aktenteile angesehen haben und da auch schon frischen Blick drauf geguckt haben und Ideen auch eingebracht haben. Da hatte ich allerdings so den Eindruck, dass das so ein bisschen ignoriert worden ist von der Polizei, weil ja nur Studenten. Jetzt liegt es in Halle. Die Ermittler in Halle haben keinerlei Zeitdruck. Die können ergebnisoffen daran gehen, in aller Ruhe das nochmal aufrollen. Es gibt ja auch immer wieder gezielte Ansätze für Suchmaßnahmen, weil sie halt immer zum Beispiel noch Hoffnung haben, Sachen von Inga zu finden. Also zum Beispiel Kleidung oder Schuhe, die einfach nicht verrottet sind im Laufe der Zeit. Da liefen jetzt Maßnahmen in der Zeit, wo der Waldboden noch sichtbar war. Jetzt ist es im Hochsommer, da ist es einfach alles zu dicht bewachsen. Da sagen sie, haben wir keine Chance, was zu finden. Ich glaube schon, dass die motiviert sind und wirklich auch was erreichen wollen. Und ich weiß auch von Herrn Gericke, der mir auch gesagt hat, dass er da einen guten Eindruck hat und da auch wirklich auf den Laufenden gehalten wird, wenn was passiert.
Glaubst du denn, dass der Fall jetzt nach all den Jahren noch aufgeklärt werden kann?
Theoretisch ja, natürlich kann der aufgeklärt werden. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also ein Gamechanger wäre definitiv, wenn man Ingas sterbliche Überreste finden würde. Das klingt jetzt hart vielleicht für viele, aber das ist sehr wahrscheinlich, dass Inga tot ist. Und natürlich gibt es ganz viele vermisste Kinder und Jugendliche, wo man nicht weiß, was mit ihnen passiert ist, wo das Schicksal ungeklärt ist. Aber bei den Opfern, die man dann später tot gefunden hat, ist es einfach so, dass der überwiegende Teil, da sind wir im 90%-Bereich, sehr kurz nach dem Verschwinden getötet worden ist. Wie gesagt, eine Möglichkeit wäre, man findet die sterblichen Überreste, dann hat man wieder was. Und ich glaube, eine weitere Möglichkeit wäre, und es wäre vielleicht auch mit die einzige, ist, dass jemand das gesteht. Doch, irgendwann mal ein Mitwisser zum Beispiel, der sagt, ich will mir jetzt mein Gewissen erleichtern und ich weiß, was damals passiert ist. Das sind so zwei Punkte, wo es eine Klärung geben könnte.
Dann warten wir darauf und warten, dass du vielleicht dann auch wieder darüber berichten wirst. Danke dir für deine Zeit.
Sehr gerne.
Das Exactly Cold Case, der Fall Inga Gericke, das finden Sie wie immer in der ARD Mediathek und bei YouTube. Ich verlinke ihn aber auch nochmal in den Shownotes. Da finden Sie auch den Link zum Themenschwerpunkt mit weiteren Inhalten auf mdr.de. Wenn Ihnen diese Folge MDR Investigativ hinter der Recherche gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer, wenn Sie uns abonnieren und die Folge weiterempfehlen. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.